Margrabe, Schlüssel 17. Gelesen von Sascha Rotermund. Hörbuch Hamburg Verlag, 2018. Prolog. Berliner Dom. Sonntag, 3. September 2017. 6.28 Uhr. Winkler öffnet die Tür zur Stille. Und zur Finsternis. Um diese Uhrzeit ist alles so anders hier. Intensiv und durchdringend, als hätte er keine Haut. Die Stille, der weite Hall, die Dunkelheit, in der das erste Tageslicht den gewaltigen Dom um ihn herum wie aus dem Nichts entstehen lässt, wie von Gottes Hand. So war es auch mit ihr gewesen, am Altar. Sie war aus dem Nichts gekommen, hatte ihn überrumpelt. Ob Gott dabei seine Hände im Spiel gehabt hatte? Wohl eher der Teufel. Aber auch der, denkt Winkler, ist aus Gottes Holz geschnitzt. Es war ein früher Sonntagmorgen gewesen, wie heute. Ihre Anwesenheit hatte in der Luft gelegen, gleich einem tiefen Ton, den niemand hört, aber der im Magen vibriert. Ihre Gestalt hatte sich aus dem Halbdunkel geschält, ihr Zeigefinger ging beschwörend zu ihren Lippen. Wortlos hatte sie ihn berührt, ihn gelenkt, die Stufen hinauf. Er ruft sich zur Ordnung, will die Erinnerung wegsperren, aber es hilft nichts. Die Gedanken sind da, kriechen wie durch ein Schlüsselloch in ihn hinein, in ein Zimmer, von dem er nicht wusste, dass es da ist. Er weiß, dass es im Internet solche Ecken gibt. Filme, widerwärtige Angebote, man muss nur googeln. Man kann es aber auch lassen. Er hat es immer gelassen. Und dann kommt ausgerechnet sie, setzt sich auf sein Gesicht, zieht ihn an seinen Haaren in sich hinein. Er hätte Nein schreien sollen, sich wehren. Stattdessen wollte er es, bettelte um mehr und um weniger, um mehr Schmerzen und um weniger Luft zum Atmen. Sie hatte unablässig gestöhnt und geflüstert. Vor allem dieses eine Wort mit den vier Buchstaben, und der Dom hatte es dutzendfach wiederholt. Winkler mag das hässliche Wort nicht, aber es hat sich in seinem Kopf verhakt. Es hängt dort wie ein schmutziger Anzug, der immerzu ruft, »Probier mich an!« 6 Wochen ist das nun her, und er denkt jede Nacht daran, wenn er neben seiner Frau liegt. Im Herbst feiern sie silberne Hochzeit, und jetzt fürchtet er sich davor. Er schämt sich, wünscht sich, es hätte diesen Sonntag nie gegeben. Und zugleich träumt er davon. Es kommt ihm vor wie eine Infektion. Winkler schüttelt die Erinnerung ab. Leise schließt er die schwere Holztür hinter sich und tritt in den Dom. Seine Schritte huschen flüsternd über den Boden, die monumentalen Säulen empor bis in den Scheitelpunkt der Kuppel. Gott, wie er diese Akustik liebt. Das hier ist sein Moment, sein magisches Ritual, jeden Sonntagmorgen, bevor er die Orgel zum Gottesdienst anschlägt und mit ihr das nervtötende Brabbeln, Husten und Räuspern der Besucher übertönt. Graublaues Morgenlicht kriecht durch die Fenster. Nicht eine Kerze brennt, auch die Lichter für die Verstorbenen sind erloschen. Das Gold der opulenten Verzierungen im Altarraum unterscheidet sich kaum von den sandfarbenen Säulen und steinernen Wänden. Die Wandmalereien gleichen verwaschenen Bildern, die sich im Zwielicht verbergen. Erneut muss er an sie denken. Er meint, ihr Stöhnen von der Decke zu hören, ihr Flüstern. Und beschließt, nicht hinzuhören und auch nicht hinzusehen, weder zur Kuppel noch zum Altar, wo es passiert ist. Es kommt ihm vor wie damals, vor 6 Wochen. Ihre Anwesenheit liegt in der Luft. Mit gesenktem Kopf und steifem Schritt geht Winkler zwischen den Bänken hindurch zur Mitte der Kuppelhalle. Nur noch ein paar Meter sind es bis zu dem Punkt, an dem sich die Gänge kreuzen. Dann wird er sich seinem persönlichen Heiligtum zuwenden, der mächtigen Sauerorgel mit ihren 7269 Pfeifen. Winkler ist mit Leib und Seele Domorganist und wird es bis zu seinem letzten Atemzug bleiben. Plötzlich bleibt er abrupt stehen und starrt auf den Boden. Vor seinen Füßen ist eine glänzende Pfütze. Der säuerliche Geruch von Harn steigt ihm in die Nase. Alle Fantasien sind schlagartig aus seinem Kopf verschwunden. Zum Teufel! Nicht genug damit, dass das Oberpfarramt immer wieder Flecken beseitigen muss von Betrunkenen oder anderen Ferkeln, die an die Fassade des Doms urinieren. Hier hat offenbar jemand seine Notdurft mitten in der Kirche verrichtet. Voller Ekel tritt er einen Schritt zurück. Erst jetzt bemerkt er, dass die Pfütze nicht einfach hell und wässrig ist, sondern zur Mitte hin dunkler, als hätte sich hier etwas mit dem Urin vermischt. Plötzlich zittert die Pfütze. Ein Tropfen, denkt Winkler. Aber woher? Er legt den Kopf in den Nacken und richtet den Blick aufwärts zum 74 Meter hohen Scheitelpunkt der Kuppel. Was er sieht, lässt seinen Atem stocken. Direkt über ihm, in etwa 10 Metern Höhe, schwebt eine aufrechte, menschliche Gestalt, eine Frau in schwarzem Gewand, mit ausgebreiteten Schwingen, einem aufsteigenden Engel gleich. Ihr Kopf hängt vornüber. Augen und Mund sind mit schwarzen Tuchstreifen verbunden, die Nase sticht als winziger, bleicher Punkt hervor. Vom Saum des Umhangs fallen Tropfen in die Tiefe. Winkler keucht, schlagartig wird ihm übel. Mit der linken sucht er Halt an einer der Bankreihen. Er würde gerne wegschauen, doch er kann nicht, muss hinsehen. Hinter den Fenstern der Kuppel dämmert es. Ein Ring aus fahlem Licht umgibt die Frau wie eine Aura. Sie hängt schief, denkt Winkler. Und im nächsten Moment, Herrgott, was bin ich nur für ein Unmensch. Warum fällt mir ausgerechnet das jetzt auf? Trotzdem. Irgendetwas ist nicht richtig daran. Die beiden Seile, an denen sie hängt, sind offenbar unterschiedlich lang. Es sieht so unvollendet aus, als ob... Von Osten fällt das erste Sonnenlicht in den Dom und lässt etwas aufblitzen, das an einer Schnur um den Hals des schwarzen Engels baumelt. Winkler sieht auf kurze Distanz nicht mehr gut, auf die Entfernung dagegen klar und scharf. Und der Gegenstand, den er sieht, ist ein Schlüssel. Nein, nicht ein Schlüssel. Es sieht so aus, als wäre es... Oh Gott, der Beschreibung nach würde es passen. Aber das kann nicht sein. Das würde ja heißen. Plötzlich geht ein Ruck durch die Frau. Sie hängt nun noch schiefer, schaukelt. Ein Tropfen fällt herab und trifft ihn an der Wange. Entsetzt weicht er zurück, wischt sich die klebrige Flüssigkeit aus dem Gesicht, starrt auf seine Hand, dann wieder nach oben. Links und rechts von der bleichen Nasenspitze laufen dunkle Rinnsale unter der Augenbinde hervor. Bitterer Magensaft steigt ihm in die Kehle. Er hat das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Die Kuppel über ihm ist eine graue Totenkugel mit dünnen Fingern aus Licht, die durch das Fenster nach dem schwarzen Engel greifen. Der Schlüssel um ihren Hals. Der graue Griff. Das kann kein Zufall sein. Sie ist zurück. Nach fast 20 Jahren ist sie wieder da. Teil 1. Berlin-Kreuzberg. Sonntag, 3. September 2017. 8.04 Uhr. Tom weiß, dass er den Umschlag aus dem Kopf bekommen muss. Die Kritzelei und erst recht den Inhalt. Zumindest für die nächsten paar Stunden. Er öffnet die Fahrertür und wirft seine SIG Sauer P6 auf den Beifahrersitz. Die schwarzen Riemen des Schulterholsters klatschen auf das abgewetzte beige Leder. Kopf einziehen, vorbeugen, rein. Bei einer Körpergröße von 1,96 Meter schrumpfen die meisten Autos auf die Größe eines Go-Karts. Toms über 30 Jahre alter S-Klasse-Benz ist da eine der wenigen Ausnahmen. Aufgewühlt zieht er die Fahrertür zu. Der Knall macht es nicht besser. Die Stille im Wageninneren auch nicht. In seinem Kopf jagt ein Gedanke den nächsten. Wie kann nur so ein kleines Ding auf einen Schlag alles verändern? Es ist etwa 20 Minuten her, dass sein Telefon auf dem Nachttisch geklingelt hat. »Och nee, bitte nicht«, hatte Anne neben ihm gemurmelt und sich auf die andere Seite geworfen, mit dem Rücken zu ihm. Unwirsch knautschte sie ihr zweites Kopfkissen über das freie Ohr. Alle Schotten dicht. Tom angelte sich das Handy. Die Nummer auf dem Display war eine von denen, die bereits beim Klingeln das halbe Telefonat erzählten. Die noch fehlende Hälfte waren Uhrzeit und Ort. Er hob ab, brachte aber nicht mehr als ein Räuspern zustande. »Tom Babylon?« Die Stimme war jung und weiblich. »Mhm«, brummte Tom. Vermutlich das neue Planungsküken aus Hubertus Reiners Büro. Der Leiter von Dezernat 11 bevorzugte brünette Frauen im Alter seiner Tochter. Sie sprach hastig, mit viel zu hoher Stimme und bemüht effizient. Tom gab ihr ein Ja, legte auf, zog sanft das Kopfkissen unter Annes Arm hervor und beugte sich über sie. »Entschuldige, ich muss. Ist dringend.« Warum sagte er das überhaupt? Das ganze Prozedere war für sie vermutlich so vorhersehbar wie für ihn das Telefongespräch, nachdem er die Nummer gesehen hatte. Schlechtes Gewissen? Weil es sich so gehörte? Seine Nasenspitze berührte ihre Wange. Ihre Haut war noch warm vom Kissen. Ihre blonden Haare kringelten sich wild und rochen anders als sonst. Weniger nach Shampoo. »Was ist mit Coldplay heute Abend?« murmelte sie. »Das Konzert? Weiß nicht.« Er drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Muss ich sehen.« »Muss ich sehen? Na, dann ist ja alles klar.« Annes Stimme klang frostig. In solchen Momenten fühlte sich ihr fünfjähriges Zusammenleben wie eine 15-jährige Ehe an. »Wie lange warst du denn gestern noch weg?« fragte Tom. Das Kissen raschelte, als Anne es wie einen Puffer zwischen sich und ihn zog. »Jetzt steig schon in deine blöde Schwabenkarre und tu, was du nicht lassen kannst.« Tom knurrte oder brummte. Was auch immer es war, es hörte sich in seinen eigenen Ohren erschreckend nach der Unzufriedenheit seines Vaters an. Nach dem frühen Tod seiner Mutter hatte Tom ein ganz ähnliches Murren zum ersten Mal bei ihm gehört. Selbst das zauberhafte Kleinkindlachen von Viola, seiner kleinen Schwester, hatte es nicht mehr verjagt. Und erst recht nicht die neue, wie Tom die Geliebte seines Vaters seit über 25 Jahren nannte. Die Bezeichnung Stiefmutter wäre unpassend gewesen, immerhin steckte ja das Wort Mutter darin. Tom betrachtete das Kissen zwischen Anne und sich und gab auf. Es hatte keinen Sinn. Vor allem nicht jetzt. Halbnackt lief er die kalte Stahltreppe hinunter ins Souterrain, in die offene Küche und drückte eine Kapsel in die Maschine. Während der Espresso lief, starrte er auf die grauen Fugen in der Backsteinwand. Heute wieder kein Sport. Wie lange war eigentlich die letzte Trainingseinheit her? 3 Wochen? 4? Anne begann schon zu sticheln, er würde ansetzen. Mit Anfang 30. Er stürzte den Espresso ungezuckert und in einem Zug hinunter, lud nach und trank einen zweiten. Im Bad wartete sein müdes Spiegelbild über einem Waschbecken mit Sprung. Der 3-Tage-Bart stand seit 10 Tagen und juckte. Die Haare waren kurz geschnitten, damit sie sich nur ja nicht ringelten. Mit seinen blonden Locken und den blauen Augen hätte er sonst einem zu groß geratenen Engel geglichen, ungünstig in seinem Beruf. Mit beiden Händen schaufelte er sich kaltes Wasser ins Gesicht. Früh aufstehen war gegen seinen Biorhythmus. Trotz Espresso stand er immer noch im Tunnel. Dementsprechend unauffindbar war der Autoschlüssel. Er durchwühlte alle Jacken und Manteltaschen an der Garderobe, auch die von Anne. Hätten sie Kinder gehabt, vermutlich hätte er auch deren Jacken noch durchsucht. Annes Manteltasche spannte, als er seine große Hand herauszog. Ein kleines weißes Papierbriefchen rutschte hervor und segelte zu Boden. Er starrte auf den quadratischen Mini-Umschlag auf dem Dielenboden. Jemand hatte mit schwarzem Kugelschreiber ein Herz darauf gemalt, durchbohrt von einem Pfeil. Was für ein dummes Klischee, schoss es ihm als erstes in den Sinn. Die Müdigkeit war schlagartig fort. Eine Reihe von Dominosteinen fiel in seinem Kopf um. Jeder einzelne tat weh. Was hatte er gedacht? Dass Anne seine ständige Abwesenheit einfach so aushielt? Dass ihm erspart bliebe, was um ihn herum ständig passierte? Seinen Kollegen, seinen Freunden? Das Briefchen war kaum größer als ein Nachtfalter in seiner Hand. Während er es öffnete, zitterten seine Finger. Er erwartete irgendetwas Geschriebenes, Liebesgeflüster, eine Telefonnummer im besten Fall. Dann war vielleicht noch nichts geschehen. Stattdessen fand er ein kleines Plastiktütchen mit weißem Pulver. Unwillkürlich hielt er den Atem an. In seinem Mund ein bitterer Nachgeschmack von Espresso. War es das, wonach es aussah? Unsinn, das hätte ihm doch auffallen müssen. Er eilte in die Küche, riss vom Notizblock das oberste Blatt ab und schüttete etwas von dem Pulver darauf, faltete den Zettel zusammen und steckte ihn in die Hosentasche. Das Briefchen mit Herz und Pfeil schob er zurück in Annes Manteltasche. Dann verließ er fluchtartig die Wohnung. Jetzt sitzt Tom regungslos in seinem Wagen und fixiert den Stern auf dem dunklen Lenkrad. Er hätte längst losfahren müssen, weitermachen, Polizist sein. Wie lange geht das schon? Die Frage will nicht mehr aus seinem Kopf. Er kann nicht glauben, dass Anne ihn betrügt, aber er muss an den Geruch in ihren Haaren denken und wird wütend, schlägt aufs Lenkrad. Warum? Tu, was du nicht lassen kannst. Anne hatte es vorhin einfach so dahergesagt, aber in dem Satz steckt ihre ganze Enttäuschung. Sie ist Cutterin und in Produktionsphasen, wenn sie für eines ihrer TV-Doku-Projekte vor ihrem Schnittsystem festhängt, kommt sie selbst oft spät nach Hause, leer, mit vor Müdigkeit brennenden Augen und trotzdem nervös. Und es sind gerade diese Nächte, in denen sie ihn mehr braucht als in anderen, wenn sie früh zu Hause ist. Sie hadert mit ihrem Job, weil beim Fernsehen alles den Bach runtergeht, wie sie sagt, und sie nur von ADS-Lern umgeben ist. Nichts sei mehr einfach. Es gehe nicht mehr um gute Filme, nur noch um möglichst schlankes Produzieren. Aber auch in den Nächten, in denen sie spät heimkommt, ist er oft nicht da. Und sie spürt, dass es in seinem Leben etwas gibt, von dem er nicht lassen kann. Sie glaubt, dass es seine Arbeit ist, sein Ehrgeiz, sein Verantwortungsgefühl, weil er einer von den Guten ist, wie sie sagt. Genau das bewundert und liebt sie an ihm. Tom lässt sie in dem Glauben. Es ist ja auch nicht ganz falsch. Wenn sie wüsste, dass es immer noch um wie geht, wäre sie nur noch verletzter. Am Ende würde sie in ihrem Kummer vielleicht sogar wie die Schuld dafür geben, dass sie einfach nicht schwanger wird. Als läge es daran, dass er blockiert ist und nur seine Schwester im Kopf hat. Menschen suchen dauernd nach Ausreden, in Beziehungen, beim Verhör, vor sich selbst. Um sich unschuldig zu fühlen, um andere für ihre Probleme verantwortlich zu machen. Für ihn gibt es keine Ausrede. Er ist schuld daran, dass Vi nicht mehr da ist. Deshalb kann er nicht aufhören, sie zu suchen. Ihr Verschwinden fühlt sich nach all den Jahren immer noch so an, als hätte jemand ein Stück aus ihm herausgeschnitten. Konzentrier dich, verdammt! Mach jetzt weiter! Tom dreht den Zündschlüssel. Der nachtblaue Benz schnurrt gefräßig. Tom fährt los und zwingt seine Gedanken nach vorne, auf die Straße. Frühnebel über dem Landwehrkanal. Ein Blatt fällt und kommt unter die Räder. Der Umschlag mit dem weißen Pulver drückt durch den dünnen Stoff seiner Hosentasche. Tom biegt vom Heckmannufer links ab in die Schlesische Straße. Er muss auf die andere Spreeseite, in den früheren Osten. Ost-Berlin. Es kommt ihm vor, als hätte er niemals dort gelebt. Wie würde sich erst recht nicht daran erinnern können? Sie wurde ein Jahr vor Öffnung der Grenze geboren. Es gibt ein Foto von ihnen beiden, da ist er 4. Ihre Mutter hatte ihm erlaubt, die Kleine im Arm zu halten, und er strahlt vor Glück. Das Bild ist schief aufgenommen, vom rechten Rand scheint ein Wachturm ins Foto hineinzufallen. Manchmal hat Tom den Eindruck, seine kleine Schwester säße neben ihm, die blasse Nasenspitze mit den Sommersprossen emporgereckt, so wie sie es immer tat, wenn sie sich älter machen wollte als ihre 10 Jahre. Und dann ist da der silberne Schlüssel, der an einer dünnen Kordel um ihren Hals hängt. Ihre Finger spielen nervös damit. Du hättest dieses Ding nie haben dürfen, wie? Sie zieht die Stirn kraus. Du hast ihn mir doch selbst gegeben. Nein, du hast ihn dir genommen. Wie nimmt den Schlüssel und lässt ihn unter ihrem Pyjama-Hemd verschwinden. Dem Pyjama, den sie damals trug, bevor sie verschwand. Und der an ihr immer aussah wie ein geschrumpfter Altherrenschlafanzug. Der Benz wippt über die Brückenschwelle, überquert den Fluss. Rechter Hand gleiten die Ziegelbögen der restaurierten Oberbaumbrücke am Fenster vorbei. Zu Mauerzeiten sind hier an der Sektorengrenze mehrere Kreuzberger Kinder ertrunken. Die DDR-Grenzposten unterließen es einfach, ihnen zu helfen, und die aus dem Westen wagten es nicht wegen des Schießbefehls. Tom wurde 5 Jahre vor dem Mauerfall im Osten geboren. Jetzt ist er 33 und die DDR ist nur eine Randerscheinung in seiner Kindheitserinnerung. Die alte Grenze, die sich wie eine Narbe durch die Stadt zieht, ist zwar nicht seine Narbe, trotzdem geht sie ihm unter die Haut. Er muss an den Anruf seiner Dienststelle denken und fragt sich, was genau ihn im Berliner Dom erwartet. Säße Wie neben ihm, sie würde jetzt vor Neugierde unruhig auf dem Sitz hin und her rutschen. Wohin fahren wir? Zu einem Tatort. Schon wieder? Ich dachte, du fändest das aufregend. Blöde Tatorte. Da ist er wieder. Violas alter Gegenteiltrick. Irgendwann einmal war sie auf die Idee gekommen, sie müsste nur möglichst uninteressiert tun, dann hätte sie vielleicht eine Chance, dabei zu sein. Denn nicht dabei sein zu dürfen, das war, weiß Gott, ihr Wunderpunkt. Und ich muss wirklich mit? Das ist nicht FSK 12, wie. Es wird wahrscheinlich blutig. Pff, als wenn ich zum ersten Mal Blut sehen würde. Klingt, als wolltest du doch ganz gerne mitkommen. Nö. Aber wenn ich schon mal im Auto sitze? Wenn es etwas gibt, was Tom seiner kleinen Schwester gerne abgewöhnt hätte, dann ihre Faszination für Verbrechen. Doch dafür ist es jetzt zu spät. 19 Jahre zu spät. Aus dem dünnen Frühnebel über dem Wasser erhebt sich die Museumsinsel. Tom biegt rechts ab. In der Straße am Lustgarten vor dem Dom zucken Blaulichter. Absperrband flattert im aufkommenden Wind. Eine für den frühen Sonntagmorgen beachtliche Menschenmenge hat sich versammelt. Tom hält hinter 2 Streifenwagen vor der provisorischen Absperrung. Dahinter zählt er 3 weitere Einsatzfahrzeuge. Notarzt, ein weißer Transporter der Kriminaltechnik und ein mausgrauer Audi. Der Berliner Dom ragt auf wie eine dunkle, stille Göttin. Tom nimmt eine Tablette aus dem Handschuhfach und schluckt sie trocken. 20 Milligramm Methylphenidat, eine kleine Dosis, aber das Zeug bringt ihn auf Spur. Er steigt aus und legt sein Holster an. Die frische Morgenluft lässt ihn schaudern. Das Adrenalin baut sich langsam auf, die Anspannung vor dem Betreten eines Tatorts. Sämtliche Poren öffnen, um alles zu spüren und dennoch kühl auf Distanz bleiben. Ein höllischer Widerspruch für jeden Ermittler. Tom zieht die Schultern hoch. Eine Leiche im Dom, hat es geheißen, entdeckt vom Domwart. Mehr weiß er noch nicht. Das Kreuz auf der Kuppel sticht golden in den Morgenhimmel. Presseleute tigern rastlos vor der Absperrung umher. DPA, Reuters, die BZ. Trotz des neuen, angeblich abhörsicheren digitalen Polizeifunks sind sie immer als Erste vor Ort. 2 Beamte, die ihm höchstens bis zur Nasenspitze reichen, treten Tom in den Weg. Er wedelt mit seinem Ausweis. Babylon LKA. 2-mal nicken, Rückzug. Vor dem Hauptportal kommt ihm ein dürrer Mann im weißen Overall der KT entgegen. Sein Haar ist ohne erkennbare Frisur und er hat eine Lippenkiefer-Gaumenspalte oder, wie er selbst sagt, Hasenscharte. Morgen, Tom. Morgen, Peer. Schon alle da? Meine Mannschaft seit 10 Minuten, der Pathologe fehlt noch. Und eure Leute. Peer Grauwein bleibt stehen, kratzt sich am haarlosen Kinn und schiebt ein Fisherman's Friend in seiner Mundhöhle von links nach rechts. Mit den Bonbons hält er sich den Tod vom Leib, oder zumindest dessen Geruch. So wie die Dinge liegen, kreuzen bestimmt bald der Staatsanwalt und jemand von der Chefetage hier auf. Wer ist denn die Tote? Wissen wir noch nicht. Ist kompliziert, da oben ranzukommen. Da oben? Schau's dir erst mal selbst an. Ich muss weitermachen. Grauwein schafft es, einen ironisch-militärischen Gruß anzudeuten. Mit raschelndem Schutzanzug geht er zum Dienstwagen, um weitere Ausrüstung zu holen. Tom streift sich Überzieher über die Schuhe, strafft erneut die Schultern und nähert sich dem Domportal. Sein Handy klingelt. Er fischt es aus der anderen Jackentasche. Es ist Dr. Walter Bruckmann, Leiter des LKA 1 für Delikte am Menschen. Toms direkter Vorgesetzter ist eigentlich Hubertus Reiner, Leiter des Dezernats für Tötungsdelikte. Peer hat recht. Es geht schon los mit den hohen Tieren. Tom, wo sind Sie? Vorname und Siezen. Eine Eigenart von Bruckmann, als wären alle außer ihm selbst noch in der Ausbildung. Schon da, erwidert Tom. Wo da? Am Dom. Bruckmann macht eine Pause, holt Luft. Er ist Ende 50 und energiegeladener, als die Tiefe seiner Falten erwarten lässt. Tom sieht ihn vor sich, mit seinem quadratischen Glatzkopf, die wässrigen hellgrauen Augen hinter der abgetönten Pilotenbrille, aufgekrempelte Hemdsärmel über kurzen, kräftigen Unterarmen. Tom, ich muss Sie bitten, umzukehren. Kommen Sie in die Dienststelle. Morten erledigt die Sache im Dom. Tom stutzt. Jo Morten von der Mordkommission 4? Er fragt sich, was das mal wieder soll. Erst Hüdernhott. Ob Bruckmann weiß, dass sein Dezernatsleiter nicht die MK4, sondern die MK7 angefordert hat? Morten ist noch nicht da, auch sonst keiner von den Vierten. Hubertus Reiner hat uns von der 7 eingeteilt und Hauptkommissar Behring ist krank, deshalb übernehme ich vorübergehend die Leitung. Scheint was Größeres zu sein. Ich gehe kurz rein und schaue nach dem Rechten, wenn ich schon mal hier bin. Tom, warten Sie! Ihr Engagement in allen Ehren, aber... Bruckmanns Stimme knistert und wird unverständlich. Tom hat die schwere Tür aufgedrückt, den Vorraum durchquert und tritt jetzt ins gewaltige Innere des Doms. Der bizarre Anblick lässt seinen Atem stocken. Bruckmann sagt irgendetwas, doch Tom hat das Telefon sinken lassen und starrt ebenso ungläubig wie entsetzt auf das groteske Bild, das sich ihm bietet. Erste Scheinwerfer sind aufgestellt worden. Im gleißenden Licht unter dem Scheitelpunkt der Kuppel schwebt in perfekter Symmetrie und etwa 15 Metern Höhe eine einsame Gestalt in ein schwarzes Pfarrgewand gekleidet. Ihre Arme sind ausgestreckt wie bei einer Kreuzigung und spannen den Stoff darunter zu Flügeln. Wie ein gerichteter schwarzer Engel, denkt er. Sein Blick fällt auf die Brust der Gestalt. Etwas Silbernes blitzt dort auf. »Hallo, Tom! Bekomme ich eine Antwort?« schnarrt Bruckmanns Stimme aus dem Telefon. »Entschuldigung, ich habe Sie nicht ganz verstanden. Die Verbindung. Nochmal klar und deutlich«, sagt Bruckmann scharf. »Das ist nicht Ihr Fall.« Toms Mund öffnet sich. Sein Herz beginnt schneller zu schlagen. Er starrt den kleinen silbernen Gegenstand um den Hals der Toten an. Traut seinen Augen nicht. »Babylon, verdammt! Hören Sie mir überhaupt zu!« Wortlos legt Tom auf. Seine Augen sind gut. Laut Einstellungstest 120% Sehvermögen. Trotz der Entfernung erkennt er das glänzende, gezackte Etwas auf der Brust des schwarzen Engels als Schlüssel. Er nimmt sein Handy, fotografiert die Leiche, zoomt dann so nah wie möglich heran und macht ein Bild von dem Schlüssel. Es ist ein spezieller Schlüssel mit einer grauen Plastikkappe über dem Griff. Die Auflösung des Fotos könnte besser sein, doch es reicht, um die Riefen in dem grauen Plastik zu erkennen. Und die Zahl. Bruckmanns Stimme klingt noch in Toms Ohr. Das ist nicht Ihr Fall. Seine Hände zittern. Sein Herz zieht sich zusammen. Bruckmann liegt falsch. Egal, was sein Dienstherr ihm sagt, egal, welche Folgen es hat. Das hier ist sein Fall.